Ja, hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch zwischen Matthias, meinem Mann und mir in unserem Garten, auch wenn heute die Temperaturen etwas frostig sind. Es ist zwar Juni, aber bei 12 Grad sitzen wir jetzt hier, aber wir waren irgendwie so ein bisschen stur. Ich habe mich nämlich die ganze Woche schon gefreut und habe gedacht, ah, wir können hier vor unseren schönen Rosen sitzen, die gerade so toll blühen. Und das wäre jetzt doch fast zu schade gewesen, wegen der Kälte einfach uns nach drinnen zu verziehen. Deshalb habe ich mir jetzt hier eine Decke geholt und meine warmen Winterschuhe an und drei warme Pullis unten runter. Und dann wird es irgendwie schon gehen. Und ich, wir haben ein Wunschthema, was sich einige von euch gewünscht haben, was so im, glaube ich, am Ende von unserem letzten Gespräch so angeklungen ist, nämlich, dass wir auch mal über unsere eigene Erfahrung mit der Traumaheilung sprechen, so ein bisschen von uns einfach teilen, wie wir das erleben, auch wie wir das in einem größeren Kontext vielleicht auch sehen und was das für eine Dynamik ist. Und Matthias hat damals in dem letzten Gespräch, was wir geführt haben, das Stichwort Hiob gegeben. Der Hiob ist ja eins von den Büchern aus der Bibel, aber ich verrate jetzt nicht mehr darüber, sondern möchte, dass Matthias uns das auch ein bisschen erklärt, weil ich auch nicht allzu viel darüber weiß, ein bisschen, aber nicht alles. Und dass wir so ein bisschen verstehen, warum du sagst, dass der Hiob, die Hiob-Geschichte in der Bibel eine ähnliche Dynamik aufweist wie die Traumaheilung, durch die wir heute gehen, oder allgemein die Heilung und die innere Veränderung, durch die wir gehen, und wie du das vergleichst miteinander und was wir vielleicht auch daraus lernen können. Aber das so nebenbei, natürlich geht es auch um unsere eigene Geschichte. Jawohl, super. Dann legen wir los und vielleicht magst du erstmal erzählen, was du mit dem Buch Hiob verbindest. Max, ist das ein guter Einstieg?
Ja, gerne.
Ja, okay.
Für mich war das immer das Buch Hiob immer so eines von diesen kraftvollsten und so, ja, wie soll man sagen, so rauesten Büchern, weil es um so ein ganz ernstes Thema geht. Also es geht eigentlich darum, wie geht man damit um, wenn halt praktisch alles zusammenbricht, wenn man das Gefühl hat, alles bricht zusammen, man geht durch diese tiefste Tiefe hindurch, aber man weiß nicht warum und man weiß nicht, wie lange es dauert und man weiß auch nicht, wie man wieder rauskommt, sozusagen.
Okay, klingt schon mal sehr vertraut.
Und insofern ist es halt, würde ich sagen, dass es eigentlich ein Thema ist, womit Menschen oder bestimmte Art von, sagen wir mal, bewussten Menschen sich schon immer beschäftigt haben. Also warum erleben wir schlimme Sachen? Wie hängt das zusammen? Gibt es einen Sinn darin? Und wenn ja, was ist der Sinn, den wir daran finden? Also wofür ist das auch da? Oder beziehungsweise zu was kann es uns auch dienen, selbst wenn es uns in dem Moment nicht so vorkommt, dass es irgendwas daran gibt, was irgendwie sinnvoll sein könnte. Mhm. Und das ist eigentlich die Geschichte von dem Hiob. Also,
erzähl vielleicht erstmal die Geschichte, dass wir wissen, worum es inhaltlich geht.
Das Buch Hiob ist also eins von den Büchern vom Alten Testament. Das kommt direkt vor den Psalmen. Also jetzt in der Abfolge. Und das basiert eigentlich, also soweit gesagt wird, auf so einer uralten Legende, die wirklich schon sehr alt ist. Also sie geht zurück bis auf 1000 vor Christus oder noch älter, wo es eben darum geht, dass jemand, der halt eigentlich ein anständiger Mensch ist, guter Mensch, anständig, so gottesfürchtig, der alles richtig macht, auch im Außen, dass er halt plötzlich ganz schlimme Sachen erlebt und halt dann in so eine ganz tiefe Krise kommt, weil er nicht weiß, warum, was ist los, habe ich was falsch gemacht oder nicht oder und so weiter. Also wie hängt das zusammen? Warum erlebe ich das jetzt so? Und diese uralte Legende ist sozusagen die Rahmenhandlung, das ist der Anfang von dem Buch Hiob, wo praktisch erzählt wird, dass wieder Hiob lebt, dass er ein reicher Mann war, der eine Familie hat mit 7 Söhnen, 3 Töchtern, viel Land, viele Diener und so. Also wohlhabend, aber auch gleichzeitig ein guter Mensch, der auch Gutes tut, den Armen Sachen gibt und immer regelmäßig schön brav in den Tempel geht, um Gott anzubeten und solche Sachen, halt alles richtig macht. Und der dann halt plötzlich von diesem Unheil geschlagen wird. Das ist praktisch der Anfang der Geschichte. Und das Ende der Geschichte ist dann das, was ich dann nachher noch erzähle, sozusagen, was dann halt im Grunde die Quintessenz, die Lehre ist davon, wo dann praktisch dann das dann wieder aufgelöst wird, wo man dann auch so eine Ahnung bekommt, warum das jetzt auch alles passiert ist. Mhm. Und in der Mitte der Geschichte, also was praktisch von diesen beiden Sachen so eingegrenzt wird, ist so ein langer poetischer Stück, ein langes poetisches Stück, wo er, also was in so Reimform geschrieben ist, in so einer ganz alten, wunderschönen Sprache auch, wo er praktisch die ganze Zeit so einen Dialog führt, der Hiob, und zwar vor allen Dingen mit seinen sogenannten Freunden, die dann zu ihm kommen, mhm. weil das sind dann nämlich diejenigen, die eigentlich seine Freunde, sagen sie sind seine Freunde, aber die eigentlich ihm versuchen, die ganze Zeit einzureden.
Er wäre auf dem falschen Weg,
er hat irgendwas falsch gemacht, Gott hat ihn für irgendwas bestraft und so weiter, und er verteidigt sich halt die ganze Zeit, er sagt dann nein. Ich habe nichts falsch gemacht, Gott wird mich rechtfertigen und so weiter. Aber die Freunde beharren halt immer wieder darauf. Und dann merkt man im Verlauf dieser Gespräche, dass die Freunde werden dann immer wilder und versuchen immer mehr ihn anzuklagen. Und er wird aber auch immer sturer und sagt, nein, er hat nichts falsch gemacht. Und wendet sich dann aber auch direkt an Gott und klagt aber auch dann Gott an. Und sagt dann, warum hast du mir das angetan? Also aus dieser Hilflosigkeit heraus als Mensch, warum jetzt all diese Sachen passieren. Und der Schluss ist dann halt, wenn ich das jetzt schon praktisch so vorwegnehmen darf.
Ja, sicher, dass wir die Dynamik verstehen.
Der Schluss ist dann, dass eigentlich, dass dann hier ganz stark halt in so einer Art inneren Prozess kommt mit Gott, wo er auch Gott anklagt und ihn fragt, was los ist, aber dass es letztendlich sozusagen irgendwie ins Leere läuft, seine Anklage, weil die Ebene der Kommunikation nicht zusammenpasst. Erstmal dann. Aber was dann halt passiert, ist, dass Gott halt selbst dann plötzlich zu ihm spricht, aus diesem berühmten, das heißt dann Gottes Stimme aus dem Wirbelwind spricht dann zu ihm. Oh. Und dann spricht halt eine ganze Weile an Gott und dann sagt Gott dort dann sowas wie, wo warst du, als ich die Welt erschaffen habe, als ich das Universum erschaffen habe? Also Gott gibt praktisch so eine Art Selbstzeugnis von seiner Größe und erlaubt Hiob dann praktisch dann das einfach zu hören und einfach wahrzunehmen, wie Gott wirklich ist. Und zum Schluss ist es dann so, dass dann die Auflösung ist im Grunde von der Geschichte, dass der Hiob dann erkennt oder sagt, vorher habe ich Gott nur praktisch so vom Hörensagen gekannt, weil ich halt die Bücher gelesen habe, weil mir Leute davon erzählt haben, weil ich die richtigen Sachen gemacht habe, die richtigen Gebete gesprochen, sonntags in die Kirche gegangen bin, sage ich das mal so. Aber jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Und durch diese eine Szene löst sich dann diese ganze Spannung plötzlich auf im ganzen Buch. Und dann wird es dann wie so eine Art neue Szene, wo man den Hiob dann wieder sieht, wo er dann alles wieder zurückbekommen hat, was er vorher hatte, aber doppelt sozusagen. Das heißt, es weist halt darauf hin, dass er dann praktisch zwar eigentlich äußerlich so ein bisschen so ähnlich ist wie vorher, aber doch ganz anders. Also sein Leben hat eine ganz andere Qualität.
Du hast, glaube ich, nur eine Sache weggelassen, nämlich... Ja? Du hast jetzt erzählt, er kriegt alles wieder, aber du hast nicht erzählt, was er alles verloren hat.
Alles, ja, ja.
Also sag mal, was das war.
Stufenweise hat er alles verloren. Also und zwar ist es so, sein Geld hat er verloren, sein Besitz. Und dann kam ja immer dieser Ankläger, was heutzutage auch oft als der Teufel so angesehen wird, aber das gab es damals noch nicht so in dieser Urphase. Es war eher so wie so eine Art, das ist eher wie so eine Art Parabel von so einer Art Gerichtshof, wo es praktisch so eine Art obersten Richter gibt und es gibt den Ankläger und es gibt auch den Verteidiger und so weiter.
Wie ein Staatsanwalt.
Staatsanwalt, genau. Und der hat dann gesagt zu Gott, ja, das hast du ihm seinen Besitz weggenommen, aber wenn du jetzt auch noch seine Gesundheit wegnimmst, dann wird er dich verfluchen, wird sich von dir abwenden. Und sagt Gott immer, nein, der Hiob, der ist einer meiner treuesten Diener und Freunde, der wird sich nie gegen mich wenden, wirklich. Dann wurde ihm sogar dann zum Schluss dann seine Gesundheit weggenommen. Dann saß er dann nur noch im Staub, war überzogen von so
Krankheit,
Beulen, Aussatz und so weiter, hat nichts mehr gehabt. Und alle Leute um ihn herum halt, haben halt praktisch sich entweder über ihn lustig gemacht oder haben halt versucht, ihn zu belehren, was er halt falsch gemacht hätte. Das war halt praktisch seine Situation. Also er war wirklich vollkommen unten, vollkommen am Boden.
Deshalb ist es auch ein sehr unangenehmes Buch, wenn man jetzt das nicht im Kontext sieht oder den Hintergrund versteht, weil man eigentlich das Gefühl hat, zuerst geht es einem einigermaßen gut und dann geht es schrittweise bergab. Immer steiler und steiler und steiler und sozusagen alle unsere Ängste, die wir ja auch haben, die Angst, den Besitz zu verlieren, die Angst, auf einmal von allen ausgelacht und ausgegrenzt zu werden, dass alle zu einem sagen, du bist ja total blöd, du bist total auf dem falschen Weg, bis hin keine körperliche Kraft mehr zu haben, keine Gesundheit mehr zu haben, wirklich hilflos sozusagen wie ein Nichts in der Gosse zu landen. Das ist ja, denke ich, in jedem von uns auch wie so eine Art Schreckensgespenst, so eine Art Schreckensvorstellung, die ich übrigens auch am Anfang meines ganzen Erwachenswegs immer wieder hatte. So dieses Gefühl, du wirst dann noch mal unter der Brücke landen oder so. Oder du wirst dann so im Elend irgendwo verenden. Also das ist, denke ich, schon so eine... Da wird das alles so ausgeformt, was auch in uns die größten Ängste sind. Genau. Und der Hiob wandert sozusagen wirklich dahin durch. Und auf der anderen Seite, eben nach der direkten Begegnung mit Gott, findet er auch wieder hinaus. Und dann hat er nicht nur dasselbe wie vorher, ich bin jetzt genau wieder so wie vorher, sondern es ist wirklich dieses Erblühen von etwas ganz Neuem.
Das ist eine neue Art von Mensch.
Neuer Mensch. Neue Fülle, neuer Ausdruck, neues Selbstverständnis, alles, das ganze Leben erblüht auf neue Art und Weise.
Genau, und zwar sieht man das jetzt nicht nur, dass er jetzt doppelt so viel hat wie vorher, sondern es gibt noch ganz viele andere Elemente, wo man es halt dann sieht in der Erzählung. Zum Beispiel ist es auch so, dass er ja vorher auch seine Kinder hatte, 7 Söhne und 3 Töchter, die sind ja auch gestorben, die wurden ihm auch weggenommen, aber die sind dann zum Schluss alle wieder da. Und zum Schluss ist dann zum Beispiel so, am Anfang hatten die Töchter keinen Namen, die wurden einfach nur so benannt, 3 Töchter. Und zum Schluss haben sie dann drei, wurden dann gesagt, wie sie heißen, haben sie dann so 3 wunderschöne Namen. Also irgendwie so wie Zimtblüte, Schminktöpfchen und noch eins, hab ich jetzt vergessen. Also so, was so ausdrücken soll, auch diese Schönheit, Anmut und auch dieses weibliche Element, was er vorher auch gar nicht so hatte. Er war ja vorher einfach nur so ein bisschen stur, hat einfach seine Sachen gemacht, ganz anständig. Und das später ist es dann wie so eine ganz andere Art von Leben. Und das ist natürlich auch erstaunlich, dass das auch gerade in so einem alten, uralten Buch vorkommt, weil damals die Zeit war ja auch sehr patriarchalisch geprägt, dass dann darum ja wieder das so zum Vorschein kommt, dass dieses weibliche Element dann plötzlich auch reinkommt, dass es beispielsweise so eine ganze Fülle ist, die dann sich immer öffnet dann auf dieser neuen Ebene. Und Gott tadelt dann auch zum Schluss dann die Freunde von ihm. Sagen ihm, hier, was habt ihr denn die ganze Zeit da erzählt dem Hiob? Ich habe doch gesagt, dass der ganz anständig ist. Und so. Ja,
genau. Okay, also das, und das hat dich dann dazu bewogen, jetzt, wo wir auch angefangen haben, durch unsere innere Heilung zu gehen, durch tiefe Prozesse, auch von Traumaheilung und so, zu sehen, dass in dieser Hiob-Geschichte ein ähnlicher Ablauf enthalten ist, wie wir das jetzt auch erleben. Ja. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen das ausformulieren oder vertiefen. Was haben wir denn erlebt? Und warum gibt es jetzt vielleicht auch Facetten oder Phasen auf unserem Weg, wo wir sagen, oh je, genau das war dieser Weg bergab oder genau das ist jetzt wieder dieses... Na, wo man sich so ausgegrenzt fühlt und so weiter.
Also ich würde nicht nur sagen, dass ich jetzt dann das dadurch besser verstanden habe, was wir erleben, sondern es ist auch tatsächlich so, dass es mir dann halt geholfen hat herauszufinden, was ist die richtige innere Haltung in diesen Phasen, wenn man wirklich vollkommen am Ende ist. Weil da ist es tatsächlich so, da kann man nicht dann sich positiv jetzt zu Gott wenden oder sonst irgendwas machen. Das ist einfach unmöglich. Und jeder, der halt sagt, mach das doch, der ist dann halt einfach auch so ein bisschen wie diese Freunde vom Hiob. Also das ist dann so ein bisschen wie dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Zusammenhang auch der richtige Begriff ist, wie dieses Spiritual Bypassing oder so, dass man praktisch irgendwas, so spirituelle Ratschläge gibt oder so, oder irgendwas versucht zu sagen, was in dem Moment halt einfach vollkommen unmöglich ist.
Ja.
Und dem Hiob war das auch nicht möglich in der Situation, ja, ganz und gar nicht.
Ja, also es gibt wirklich einen großen Unterschied zwischen diesen spirituellen Weisheiten und dann, wenn man sich irgendwann mal wirklich auf den Körper und in diese tieferen Ebenen einlässt, was man dann wirklich erlebt. Und das fand ich auch total schön bei euch, die meine YouTube-Videos immer wieder anschauen. Durch die Kommentare, die ihr hinterlässt, habe ich den Eindruck, dass viele von euch tatsächlich auch in diese Tiefe oder durch diese Tiefe gehen. Und dass ihr euch da manchmal auch ziemlich alleingelassen fühlt oder eben auch so Stimmen von außen zu euch sprechen, die eben so von oben herab dann zu dir sagen, denk doch positiv oder ja, mach ein Dankbarkeitsritual oder ja, mach die spirituelle Übung, du musst dich mehr mit erden oder du musst deine Chakren harmonisieren.
Man braucht nicht unbedingt äußere Freunde, man hat genug innere Stimmen, die haben das
ja,
dann sagen.
Ja, genau, selbst wenn niemand im Außen da ist, dann guckst du halt ein Video an, ja, oder liest irgendwas oder schaust irgendwie auf Instagram irgendwas an, jemand gibt dir irgendwie die 5 tollen Tipps und man fühlt sich dann irgendwie total fehl am Platz und total falsch, weil genau wie der Hiob, der dann so richtig elend in der Gosse gelandet ist und keinerlei Kraft mehr hat und wirklich nur noch in Verzweiflung ist und aus dieser Verzweiflung heraus sozusagen Gott anklagen kann, das ist sozusagen der einzige Weg, also oder das ist das Einzige, was einem offen steht. Mhm. Und das ist oft was andere nicht hören wollen oder auch nicht verstehen, dass es auch mal so sein muss. Also
man muss auch verstehen jetzt, dass zum Beispiel sowas wie Gott anklagen ist erstmal genau die richtige Reaktion auch oft in vielen Situationen. Und aber es ist was anderes, als jetzt Gott sich von Gott abzuwenden.
Ja.
Weil Gott sagt ja, hier wird sich nie von mir abwenden. Und das hat auch gestimmt. Weil wenn man jemanden anklagt, bleibt man immer noch in Kommunikation mit demjenigen und zwar sehr intensiv.
Ja, man bringt die eigene Verzweiflung,
genau,
die Gefühle, die Ängste, auch die falschen Rückschlüsse, die man getroffen
alle
hat. Gott, ich habe Angst, du bist böse, du hast mich hier reingeführt, du hast mich hier allein gelassen, allen anderen geht's gut, mir geht's schlecht, du magst mich nicht, du bist böse, du hast mich hier praktisch in die Falle gelockt. Das alles wendet man in Richtung von Gott. Und dadurch entsteht Beziehung. Genau dadurch auch.
Und man bleibt in Beziehung, genau. Wenn es was anderes wäre, so wie, ach, ich mache mein eigenes Ding, mir ist alles ganz egal oder was auch immer. Oder ich, das wäre dann sich von Gott abwenden. Aber da würde man sozusagen die Beziehung dann beenden. Aber durch diese Anklage bleibt man in einer sehr intensiven Form von Beziehung. Und auch wenn wir als Mensch dann das in dem Moment gar nicht dann verstehen können, in dem Moment, was Gott jetzt will, kann diese Beziehung trotzdem, wie bei Hiob, dazu führen, dass irgendwann dann plötzlich sich irgendwas öffnet in einem.
Und das hat jetzt zwar nichts mit Traumaheilung zu tun, aber gerade neulich hatten wir in der Oase auch eine schöne, ganz berührende Austauschrunde zum Thema Sterbehilfe und auch dieser Frage, wie man das sehen kann. Ne? Wie kann man das einordnen? Wie kann man das sehen? Es gibt immer mehr Menschen, die diesen Weg für sich wählen. Es gibt immer mehr Länder, die das legalisieren. Und die dann, ja, gibt natürlich dann auch Extreme, wo dann irgendein 13-jähriges Mädchen, was depressiv ist, gleich den Flyer für die Sterbehilfe in die Hand bekommt. Oder eine ältere Dame, die sich Steißbein gebrochen hat, mit Paaren 60 in Kanada, die ins Krankenhaus kommt, da heißt dann nicht, okay, wie können wir dir helfen, dass dein Steißbein wieder gut wird und dass du wieder laufen kannst, sondern die kriegt dann gleich den Flyer für die Sterbehilfe in die Hand. Hat einer auf Social Media geteilt und war völlig empört und gesagt, ich will nicht sterben, ich will einfach nur gesund werden. Und dann hat sie Fotos geteilt, dass sie nach diesem Steißbeinbruch noch auf irgendwelche Himalaya-Berge hochgekraxelt ist oder noch ganz viel erlebt hat und noch ganz viel gelebt hat auch. Und auf jeden Fall gibt es natürlich Phasen im Leben eines Menschen, wo das Leid so groß ist, wo man eben so einen Hiob-Moment erlebt, ob das jetzt körperliche Krankheit ist, ob das dieser psychische Nervensystem, Körper, Psyche, Druck ist, was eben durch diese ganz, ganz tiefen Dysregulationen im Nervensystem und diesen tiefen, tiefen, tiefen inneren Schmerz ausgelöst wird, den man halt in sich trägt. man kann an diese Punkte kommen, wo es so aussieht, dass es besser wäre zu sterben, dass Gott uns vergessen hat und dass es nicht mehr lebenswert ist, zum Beispiel. Ne? Und für mich, ich finde das jetzt, ohne dass wir jetzt da großartig drauf eingehen, in die Tiefe gehen, das gehört auch hier nicht her, finde ich das einfach auch wichtig zu sehen. Es könnte in diesem Moment bei diesem Menschen ein Hiob-Moment sein, ein Tiefpunkt, ein absoluter Tiefpunkt, der aber ein entscheidender, vielleicht sogar der Wendepunkt für die Seele, für das Leben insgesamt von diesem Menschen darstellen kann. Und ich glaube, wenn man da von außen eingreift, ist es wie wenn man einen Film, der eigentlich ein Happy End hat, an der schlimmsten Stelle einfach ausschaltet und nie wieder einschaltet. Und dann davon ausgeht, siehst du, da wäre sowieso nichts mehr draus geworden, aber wir wissen nicht, warum Gott uns manchmal auch in diese Tiefe führt und was dort passiert.
Aber das ist halt das Werk des Bösen. Das ist das Werk des Teufels, der die Menschen dazu verleiten will, sich von Gott abzuwenden. Und welcher Mensch wird am leichtesten verleitet, sich von Gott abzuwenden, wenn er sowieso schon schwach ist? Und dann kommt dieses ganze böse System, fährt dann da rein. Das ist ja praktisch, also meiner Ansicht nach, dieses ganze Mainstream-System momentan wirklich auf dem Weg in den Abgrund, weil es einfach sich vollkommen diesem Bösen zugewendet hat, vollkommen abgewendet hat von Gott, von dieser tieferen Wahrheit und einfach immer nur, immer mehr halt es geht, was will ich sozusagen. Und diese Broschüren, ich meine, das sind dann so Organisationen, die verdienen ihr Geld auch damit, dass praktisch Leute Selbstmord wählen. Das muss man sich mal vorstellen, sonst würden die ja keine Broschüren drucken. Sonst würden die ja nicht dann versuchen, zum Beispiel, dass die Organe verwendet werden können von Leuten, solche Sachen. Und die verleiten halt die Leute, sich von Gott abzuwenden. Und zwar auch, weil sie selbst davon profitieren. Weil diese Organisationen selbst davon profitieren. Da arbeiten ja Leute.
Okay.
Also ich wollte nur sagen, das ist halt der Unterschied. Da muss man gerade in der heutigen Zeit muss man halt sehr klar sein, wo ist halt die Grenze zwischen Leuten, die einem wirklich helfen wollen, im Kontakt zu bleiben mit Gott und wirklich auch nicht zu verzweifeln, aber trotzdem halt einfach in dieser inneren Verbindung zu bleiben. Und wo sind halt diese Tausenden von Stimmen, die halt einfach entweder sagen, du bist schuld, du hast was falsch gemacht, oder aber zum Beispiel auch sagen, komm, ich zeige dir den leichten Weg, den einfachen
Weg. Ich habe die Lösung
parat. Genau, aber das ist jetzt tatsächlich nur nebenbei, aber es passt trotzdem ja. 100 auch dazu, weil genau. Das ist auch dieses...
Ja. Das Hiob-Buch oder diese Hiob-Dynamik oder der Hiob-Code,
genau.
Der gibt uns einfach nochmal so einen anderen Blickwinkel, wie man es in der heutigen Zeit selten sieht, dass es eben sowas gibt, ne, wie so eine Art Heilungskrise oder Transformationskrise. Und dass manchmal, um auf eine neue Ebene zu kommen, wir geradezu da reingelenkt werden. So, aber jetzt möchte ich tatsächlich gerne, kann ich einfach mal anfangen, von mir zu erzählen? Und du kannst ja, du kannst ja dann ein bisschen vielleicht einflechten, wo man jetzt diese verschiedenen Dynamiken halt sieht. Oder vielleicht fällt uns das dann auf.
Mhm.
Ja, also, ich hatte tatsächlich auf meinem Weg eine Phase, wo ich erst mal Gott gesucht habe, würde ich jetzt mal sagen, Sinn gesucht habe insgesamt, wo ich einfach nur gemerkt habe, die Welt, in der ich war, ist so oberflächlich und so leer. Und ich möchte wissen, warum ich eigentlich hier bin, was hier eigentlich das Wichtige ist. Und ja, ich wollte das erste Mal finden. Und ich hatte eine sehr traumatische Kindheit, ohne das zu wissen. Ich glaube, vielen Menschen geht es so. Niemand von uns denkt von Anfang an, oh, ich bin traumatisiert, sondern es ist mehr so, man lebt halt so, wie man ist und man bemerkt das auch wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht unbedingt. Und ich habe einfach nur am Anfang gemerkt, ich vertraue Menschen nicht. Ich bin sehr bitter, sehr kalt, sehr zynisch. Lustigerweise alles das, was ich eigentlich überhaupt nicht bin, aber so war ich, als ich meine Kindheit überlebt hatte. Und ich habe erst versucht, praktisch aus diesem Schmerz heraus, aus diesem Trauma heraus, aus diesem kalten Zynismus heraus meinen Weg zu finden. Das war dann so eine Art Kunststudium, wo man halt auch so ganz kalt sein muss für die heutige Kunst, oberflächlich und ja, wo man einfach erstmal so diesen Außenweg der Selbstdarstellung geht. Und ich habe dann einfach nur gemerkt, das wird immer leerer, leerer, leerer. Und dann kam dieser Moment, wo ich gespürt habe, mich ruft irgendwas und ich suche auch irgendwas und ich gehe dem nach und gehe dem mit und habe erstmal die spirituelle Ebene für mich entdeckt. Die Tatsache, dass wir im Rhein lauschen können, dass da eine Liebe da ist. Also das habe ich schon wirklich als Geschenk einfach so wahrnehmen dürfen, ohne dass ich jetzt weiteres Vorwissen oder äußere Begleitung hatte, dass wenn man einfach reinsingt, reinlauscht, dass da nicht nichts ist, sondern dass da etwas ist. Aber dass da ein Etwas ist, was anders ist als alle anderen Etwasse. Also ich habe dann immer deutlich gespürt, das, was ich da fühle, das ist irgendwie überall. Und das war so meine erste Phase von Erfahrung oder Sinnsuche, dass ich am Anfang hatte ich noch so dieses, es ist nur manchmal da und manchmal nicht da, weil ich es ja nur manchmal wahrnehme und manchmal nicht. Manchmal nehme ich diese Liebe und Verbundenheit wahr und manchmal nicht. Und ich hatte wie das Gefühl, Gott wird eingeschaltet und ausgeschaltet. Ist mal da, ist mal weg. Und ich denke, ja, so ist es halt, wenn man anfängt, da reinzuspüren. Und eines schönen Tages habe ich dann mal irgendwie so wieder so einen Moment gehabt, wo ich dann traurig war, dass Gott nicht immer da ist. Und dann kam diese Stimme, die gesagt hat, okay, wohin kannst du gehen, wo ich nicht bin? Und dann habe ich angefangen, so reinzuspüren. Okay, die Erde, Gott erschafft die Erde jetzt in diesem Moment. Mein Körper, Gott erschafft diesen Körper jetzt in diesem Moment. Also alles, ne? Andere Menschen, bestimmte Länder, Situationen. Irgendwie habe ich gemerkt, egal wohin man kommt, Gott ist immer da. Und allein in dieser Erkenntnis hat mir sehr viel Frieden gegeben, dass ich gemerkt habe, ich kann durch die schlimmsten Tage gehen oder die schönsten Tage, Gott ist da. Und die liebevolle Beziehung zu Gott hat dann für mich mehr Stellenwert eingenommen, als das, was im Außen so vor sich ging. Also ich habe dann weniger, okay, ich muss jetzt einen schönen Tag haben oder ich muss jetzt da und da das und das haben, sondern mehr, okay, mein Wert liegt mehr, bin ich in dieser Verbindung, weil, warum? Nicht, weil ich irgendwie so toll bin und das Gefühl hatte, ich muss der Welt entsagen, sondern weil ich gemerkt habe, da gibt es was Besseres. Also wenn ich da reinatme, da reinlausche, da ist mehr Liebe da, da wird mir mehr gegeben. Das ist erfüllender, heilsamer, schöner als alles andere.
Was ist das? Das war dann praktisch auch so ein kleines Element, wie jetzt bei diesem Hiob, wo halt Gott dann spricht, wo warst du, als ich das und das erschaffen habe? Oder wo bin ich überall? Und da hat er auch, wo kannst du sein, wo ich nicht bin? Und jetzt in der Geschichte ist es natürlich so, dass es, weil es ja eine literarische Geschichte ist, dass es so ganz stark strukturiert ist, Anfang, Mitte, Ende. Aber im wirklichen Leben ist es natürlich, oft immer eher so ein Prozess von kleinen Elementen, wo man dann mal da was erkennt. Dann kommt wieder eine tiefere Ebene, dann ist man wieder, und dann kommt wieder das nächste. Also es geht dann immer so Stück für Stück. Mhm. Aber da habe ich das jetzt auf jeden Fall sehr deutlich wiedererkannt, dieses Element, dass dann praktisch plötzlich Gott auch irgendwas zu einem sagt und man irgendwie so hellhörig wird und dann sogar einem das dann hilft, Sachen zu verstehen, dass irgendwas stimmt, selbst wenn man es vielleicht so noch nicht mal emotional fühlen kann in dem Moment.
Mhm. Ja, also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich sowas erkannt habe, dann hat es manchmal jahrelang gedauert, da,
bis dann der Rest nachkam.
Ja, genau, bis man es versteht, richtig oder erlebt oder mehr so, ja, erlebt, sagen wir es mal so.
Erfährt wirklich voll, das dauert dann.
Und das habe ich natürlich immer noch nicht voll durchdrungen, aber das war auf jeden Fall mal schon so der erste Teil von meinem Weg, war auf jeden Fall sehr diese spirituelle Suche. Und ich habe dann gespürt, dass Gott mich auch einlädt, nicht nur passiv, also praktisch da zu sitzen und zu spüren, Gott existiert, eher wie so ein Mönch oder so, der sich aus dem Leben zurücktritt und einfach nur in stiller, tiefer Versunkenheit da sitzt und Gott wahrnimmt. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich habe nur das Gefühl gehabt, Gott lädt mich zu was anderem ein. Und zuerst hatte ich das Gefühl, auf der spirituellen Ebene, auf der feinstofflichen, fühlenden, erlaubenden, schöpferischen Ebene, dass Gott mir zum Beispiel zeigt, dass alles, was im Außen ich sehen kann, was in meinem Leben ist, ob das das Zuhause ist, ob das der Beruf ist, Beziehung, egal was es ist, dass das sozusagen aus dem Nicht-Physischen ins Physische geht und dass man da erlaubend sich einklinken kann in diesen schöpferischen Kreislauf sozusagen. Also ich habe wahrgenommen, wie Gott erschafft, so dürfen auch wir Menschen schöpferisch werden oder in dieses Schöpfungsgeschehen uns mit einklinken, habe ich gelernt, energetische Räume wahrzunehmen, Räume zu klären, Potenziale auch einzuladen, Schöpfungen in die Realisierung zu begleiten. Und das war am Anfang einfach wie ein Spiel, wie ein Kind, was spielt und das Gefühl bekommt, wow, hier das Leben mit Gott macht richtig Spaß. Ja, da ist diese Liebe von Gott, die ist in allen Räumen. Und ich habe das dann auch gemerkt, wir haben ja dann die Oase aufgebaut, unsere Online-Community. Ich habe das erste Mal dann gespürt, da ist so ein Potenzial für die Oase da, für einen Raum, wo Menschen gemeinsam heilen und erwachen. Und dann kam mein Kopf und hat gesagt, das geht ja gar nicht, ich kann ja nicht immer da sein und so einen Raum verwalten. Und dann kam eben immer von Gott dieses, ja, da wird dann ein Team sein, was mithilft. Was, ein Team? Nee, das kann ich nicht, das geht nicht. Und so hat praktisch Gott immer mich begleitet und ich bin immer so schön mitgegangen. Und das hat am Anfang nichts in meinem Körper zu tun. Und das hat nicht meine traumatischen Schichten berührt, sondern ich hatte das Gefühl, Gott hat mir so ein bisschen wie eine Kindheit beschert oder so eine Art Spielzeit, wo ich seine Liebe, seine Präsenz erstmal so ein bisschen kennenlernen konnte und wirklich immer mehr vertrauen konnte. Gott ist wirklich total lieb, total lieb. Immer wieder diese Erfahrungen zu machen, zu erkennen, wow, Gott ist so lieb zu mir, so lieb zu anderen Menschen. So lieb insgesamt, in Gottes Präsenz, alles wächst so schön, alles kann heilen, das ist wundervoll. Und nichts von all dem hat meinen Körper berührt. Also ich war tatsächlich immer noch im Abstand zu mir selbst, im Abstand zur physischen Welt, im Abstand zu meinem eigenen Körper. Und wenn du jetzt so auf meinen Weg schaust, wann würdest du sagen, ist es eingebrochen bei mir? Gab es so für dich von außen sichtbar so einen Moment?
Ja gut, nachdem du da das Buch, dein Buch veröffentlicht hast und als du da bei diesem Workshop mitgemacht hast mit dem Geburtsdings oder was es war. Ja.
Genau. Ja, stimmt, genau. Ich habe dann auch mein Buch veröffentlicht, das Buch Leben, Lieben, Leuchten. Das kam 2019, glaube ich, war das im Integral Verlag ist es erschienen. Und für mich, für mein damaliges Selbst war das so, okay, jetzt, das ist jetzt mein Sprungbrett, jetzt geht's richtig los.
Was auch gestimmt hat.
Ja.
Nur anders.
Nicht so, wie ich dachte, nicht so, wie alles geht jetzt aufwärts, sondern es war so wie, okay, lassen wir so noch das Buch schreiben und dann wird der Stecker gezogen und dann...
Dann beginnt die eigentliche Arbeit sozusagen.
Genau, wir bringen sie erstmal in Schwung, wärmen sie auf und dann kommt das Eigentliche. Und es war wirklich schon da, wo wir auch nach München gefahren sind und dann auch da diese Werbeaktionen für das Buch gemacht haben, habe ich schon in meinem Inneren gespürt, in meinem Körper, ach genau, das war auch, ich hatte auch vorher noch eine Operation, glaube ich, und eine kleinere Operation, aber trotzdem mit Vollnarkose. Wo ich danach beim Aufwachen gemerkt habe, mein ganzer Körper ist wie aus Glas und ich habe eine Ebene auf einmal gespürt, die ich nicht kontrollieren kann über mein Energiearbeit, Erlauben, innere Haltung, die sich mir völlig entzogen hat. Und dann auch später, wo wir in München waren und dann ich da einen Abend machen sollte und über das Buch auch sprechen sollte, habe ich schon gemerkt, es gibt so eine schwere Ebene in mir. Wie so eine schwere Schicht, die völlig leblos ist, die völlig depressiv, schwer, erstarrt, geschockt, traumatisiert, wie auch immer ist. Und am Anfang dachte ich, okay, ich kann das jetzt schnell irgendwie überwinden und da wieder wegkommen davon, wieder rauskommen davon. Aber die Tatsache war, dass ich tatsächlich dann immer mehr da reingekommen bin. Also immer mehr hat mich mein Weg da reingeführt. Und du hast recht, ich habe dann ich habe eine Ausbildung gemacht über Traumaheilung, habe auch angefangen bei der Brigitte Wixens aus den USA, habe ich Sitzungen genommen und erstmal in diese ganze Körperebene mich so ein bisschen, das hat bei mir ein Jahr gedauert, mich da reinzufinden. Und es war auch alles noch relativ schön. Also ich habe gemerkt, so funktioniert mein Nervensystem, so kann man sich regulieren. Das ist ja total toll. Auch das war noch interessant. Auch das war noch relativ leicht und schön. Und dann habe ich eine Fortbildung bei ihr gemacht über die frühkindliche Entwicklung und auch Geburt und so die ersten Lebensjahre. Und ich habe mich wohl sehr sicher gefühlt in diesem Raum. Und da ist einfach was hochgekommen bei mir. Und ich kann es nicht anders beschreiben, als dass der tiefste Schmerz, den man sich vorstellen kann, hochgekommen ist, zusammen mit der größten Hilflosigkeit. Also ich hatte das Gefühl, das kommt aus meiner frühkindlichen Ebene oder aus einem vergangenen Leben, was ich dann in der frühkindlichen Ebene mitgebracht habe hier in dieses Leben.
Aber ich möchte noch sagen, dass das ein Element, dass ich trotzdem glaube, dass es auch nur deswegen hochgekommen ist, weil das noch nicht alles so vollständig war da in diesem Workshop, wie es eigentlich sein sollte. Hm. Also nicht, dass jetzt jemand Angst hat, wenn er sich mit frühkindlichem Trauma beschäftigt, dass dann sowas passieren muss. Das war noch so ein bisschen so dieses mehr so halb von dieser alten Welt, so halb diese Leere auch so ein bisschen zu zen-mäßig. Also da hat dieses,
kalt,
dieses Gehaltensein gefehlt. Ja. Und das ist natürlich eine schwierige Kombination mit sich sicher fühlen und gleichzeitig ist aber kein äußerer Halt, warmer, lebendiger Halt da, der dann auch hält. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch versuchen, anders zu machen.
Ja, absolut.
Dass es eben nicht die Gefahr besteht, dass sobald man sich damit beschäftigt, dass dann plötzlich irgendwelche Sachen passieren, sondern dass es so ganz eingebettet ist in dieses Vertrauen auch, in diese natürliche, liebevolle Dynamik, dass eben immer genau das dann praktisch transformiert und heilt, was halt in dem Moment auch wirklich dann reif ist, was
aber
sein
das war,
soll.
Das war
das
wirklich
wollte ich nur noch
mehr,
dass nicht jemand nicht auf falsche Rückschlüsse kommt.
Sehr gut, genau. Aber was bei mir halt wirklich passiert, es war wie so eine kleine Stange Dynamit, wo dann ein ganzer Traumateil von mir hochgeschossen kam in mein Bewusstsein. Und ich echt das Gefühl hatte, irgendwas ist mir jetzt auch geschehen. Also ich war auch danach kurz sehr, sehr wütend und war so ganz, das hat mir jetzt mein ganzes Leben zerstört. Ja, weil hört sich erst so an, du hattest da ein bisschen Schmerz oder so. Naja, kein Problem, aber es war tatsächlich ein so dramatischer Schmerz, dass mein Körper, mein Nervensystem in tiefste Erstarrung gefallen ist, so sehr, dass ich nicht mehr sprechen konnte, dass ich teilweise nicht mehr denken konnte, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, dass all meine menschlichen Fähigkeiten einfach erstmal weg waren. Hm. Und ich sehe da schon so eine Komponente zu diesem Hiob, ja, dass man vorher das Gefühl hat, ich habe alles und kann alles und stehe auch gut da.
Man ist auch schon bisschen Sinne spirituell und hat schon, man denkt, alles ist gut abgerundet und so.
Genau.
Ja, sicher.
Und dann war das urplötzlich, war ich praktisch reduziert auf nichts. Also sowas von erbärmlich und es war für mich abzusehen, das kriegst du nicht innerhalb von einer Woche erledigt, auch nicht innerhalb von einem Monat. Da habe ich dann richtig gespürt, ach du lieber Himmel, da brauche ich wahrscheinlich ein Jahr, um da durchzukommen.
Im Grunde arbeiten wir ja immer noch daran jetzt, weil das ist ja eigentlich nur, dass du halt bemerkt hast, was eigentlich im Körper los ist, nur halt sehr plötzlich. Und im Grunde sind wir jetzt immer noch dabei, das nach und nach hat alles Sinn, also abzuarbeiten, rauszulassen und jetzt halt wieder sozusagen schrittweise, jetzt wieder mehr zum Glück.
Genau.
Im Organischen und einfach so Schritt für Schritt, wie es halt eigentlich auch sein soll.
Ja, genau. Und ich empfinde das als sehr viel angenehmer, als dieses Plötzliche. Und ich weiß nicht, inwieweit es hätte anders sein können oder sanfter sein können. Das weiß ich nicht.
Ich habe es auch nicht gesagt, jetzt um auch wieder nicht zu sagen, dass jemand irgendwas falsch gemacht hat. Ich wollte es nur erklären und so ein bisschen auch den Unterschied machen zu dem, was unser Ansatz jetzt heute ist. Weil wenn man es jetzt nicht anders weiß, dann passieren natürlich solche Sachen und Gott nutzt natürlich solche Sachen auch zum Guten für uns. Aber wenn man jetzt schon mehr weiß, dann soll man natürlich die Sachen auch nutzen, um es halt eben milder zu machen und liebevoller und stabiler, das ist ja klar.
Genau, also mein Ansatz ist deshalb auch stabilisieren, auf die Ressourcen achten, das Positive stärken und dann nebenbei diese traumatischen Schichten zu verdauen, praktisch so nebenbei. Und trotzdem glaube ich, dass wir Menschen ein riesiges Reservoir von Schmerz in uns tragen und ein riesiges Reservoir auch von Dysregulation im Nervensystem und dass das in unser Bewusstsein kommen kann und dass uns das diese elenden Phasen also beschert. Genau.
Und das ist halt im Grunde eigentlich diese ganzen tiefen Ebenen dieser Trennung von Gott. Jetzt nicht der bewussten Abwendung von Gott, aber der Trennung von unserem inneren Wesen, also von Gott durch schmerzhafte Erfahrungen. Weil Gott ist ja eigentlich das, was uns erhalten will, was uns nähren will, was uns Liebe schenken will. Und dadurch, dass wir aber in dieser gefallenen Welt aufgewachsen sind, wo ja schon von vornherein Menschen auch unbewusst sind, schlimme Dinge machen, auch bösartig sind, nehmen wir das halt auch dann zwangsweise mit auf. Und dann haben wir halt diese ganz tiefen Schichten in uns, die halt einfach uns von Gott trennen. Und letztendlich ist eigentlich der Sinn davon, dass wir wieder alle unsere Ebenen auch wieder dem zuwenden können. Also dem Liebevollen, dem Nährenden und dem, was halt eben von dem halt die Quelle Gott ist, weil Gott ist ja letztendlich die Liebe selbst und das Leben selbst.
Ja, das versteht man, glaube ich, überhaupt nicht, wenn man nicht weiß oder lebt, fühlt, wer Gott ist. Aber man kann es eben sich so vorstellen, dass es Bereiche in uns gibt, die fühlen sich total allein, total abgeschnitten, total ohne Hilfe, ohne Unterstützung, ohne Orientierung, ohne alles. Sozusagen in tiefster Not, in tiefstem Leid, ohne Perspektive auf Hilfe.
Ja.
Und das ist ohne Gott.
Und ja, isoliert, abgetrennt, ohne Beziehung, ohne Verbindung.
Und sobald da wieder Verbindung da ist, hat man zumindest das Gefühl, ich werde gehalten in meinem Leid, ich bekomme Hilfe in meinem Leid, da ist ein Weg in mein Leid, durch mein Leid, hinaus aus dem Leid. Ich kann wachsen, ich kann heilen, das ist dann wieder dieses Verbundensein. Und ich glaube, dass jeder von uns so eine Kruste in sich hat oder so einen Anteil in sich hat, der einfach völlig abgeschnitten ist. Und bei mir war das eben in dieser frühkindlichen Ebene und deshalb auch verbunden mit so noch viel, viel mehr Hilflosigkeit, als jetzt, wenn man als Erwachsene das Gefühl hat.
Aber es ist immer im Grunde, fängt immer dort an. Mhm. Also, weil, wie gesagt, es gibt ja keine perfekten Menschen, es gibt auch keine perfekte Mutter. Es gibt immer Elemente, wo irgendwas nicht so ist, wie es eigentlich sein soll. Sonst gibt es ja tatsächlich sowas wie perfekte Menschen, die halt wirklich immer vollständig im Einklang sind. Das gibt's einfach nicht. Und das ist auch so. Das ist auch damit, das ist auch in Ordnung in gewissem Sinne, weil das ist halt einfach der Zustand des Menschen im Moment.
Im Moment, das ja. ist dieses
Soll alte. Natürlich nicht für immer so bleiben, aber so ist es im Moment.
Genau.
Und das ist immer so. Also ich glaube, bei mir war es ja auch. Also,
oder so. Okay, ich will noch das Tiefste jetzt vollenden und dann zeigen, wo ich hingekommen bin, also was ich jetzt daraus verstanden habe, aus diesem Hiob-Moment bei mir. Und bei mir war es wirklich dann so eine Phase, wo du mir aber auch sehr, sehr toll geholfen hast, wo ich auch echt dankbar war, dass du da nicht warst wie diese Freunde, die dann kommen, so, ja, Lea, was ist denn mit dir los? Und, oh je, und
reiß dich mal zusammen.
Ja, du machst ja alles falsch und du musst doch mehr Energiearbeit machen oder musst Medikamente nehmen, sagen dann andere Leute wieder oder dich irgendwo einweisen lassen oder vielleicht irgendein Nahrungsergänzungsmittel, was dir fehlt, bla bla bla, dann kommt immer so viel von der Seite und du warst eigentlich immer im Vertrauen und hast immer zu mir gesagt, du gehst da durch irgendwas durch. Und das hat mir halt geholfen, immer weiterzugehen, weil ich habe dann gemerkt, ich kann selber nicht denken, ich kann mich nicht mehr orientieren, ich kann auch nicht mehr rausfinden, was ist richtig, was ist falsch. Also höre ich jetzt auf dich, weil es fühlt sich gut an. Ich höre jetzt einfach auf dich und wenn ich wieder denken kann, gucke ich dann, was dabei rauskam. Ja. Auf jeden Fall habe ich in dieser Phase gelernt, wie ein Kind, aber auch ganz elend sozusagen vor Gott zu stehen und zu sagen, ich kann gar nichts mehr machen. Also vorher wusste ich immer, ich kann das machen, ich kann das machen, ich weiß, ich gestalte, ich habe Überblick, ich weiß, wo ich hin will. Ich kann nichts mehr machen, ich kann nichts mehr verstehen, ich habe keine Kraft mehr für gar nichts. Gott, ich bin dein Problem und ich werfe mich dir zu Füßen. Ich verdächtige dich auch, Gott, dass du mich allein gelassen hast. Ich verdächtige dich, dass du mir jetzt alles kaputt machst. Ich verdächtige dich auch, dass du es nicht gut mit mir meinst. Also es war schon so, das habe ich auch in Gottes Richtung dann immer erklingen lassen. Und im Lauf der Zeit, wo das dann heilen konnte und ich dann auch ganz viel Unterstützung bekommen habe, dass es heilen kann, ist mir dann bewusst geworden, was für ein Geschenk das eigentlich war. Also Gott hat mir das, was ich damals so hatte, was ich so schön fand, dieses, ich bin so ein bisschen lebendig und unten drunter völlig erstarrt und im Schmerz, hat er mir weggenommen. Aber nicht, weil er sagt, so und jetzt hast du gar nichts mehr, sondern weil er mir sagen wollte, und das Tiefe, dieser tiefe Schmerz und dieser riesige erstarrte Bereich, der darf heilen, der darf auch lebendig werden. Und jetzt guck mal, wie sich dein Leben anfühlt, wenn alles, zumindest der Teil von vorher, wenn der auch lebt, wenn der auch atmen kann, wenn da auch Leben wieder ist, wenn das auch wieder reguliert ist. Das heißt, für mich sah es am Anfang so aus, wie Gott nimmt mir alles weg. Total gemein, totaler Hiob-Moment. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das hat alles keinen Sinn mehr. Und im Nachhinein, danke, 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 lieber Gott, dass du nicht auf mich gehört hast, dass du mich da durchgeführt hast, weil was für ein Geschenk. Du hast mir das Kleine weggenommen, damit du mir das Große geben kannst. Und das, ich fange jetzt erst an, und es ist tatsächlich so, ja, wenn wir jetzt hier am Tisch sitzen und ich nichts anderes mache, außer jetzt kurz mal reinzuspüren, merke ich so viel mehr Verbundenheit, Freude, Halt, Lebendigkeit, als früher an meinem besten Tag, also wo alles perfekt war und alles und kein Druck und alles war wundervoll. Also Gott hat mir das Kleine weggenommen für das Große. Und das hat mir einfach nochmal so viel Demut beschert, eben auch dieser Moment, wie wenn Gott dann sagt so, wer glaubst du, wer ich bin? Ich weiß, was für dich wirklich gut ist und was in dir erblühen möchte und was heilen möchte und welche Anteile verloren sind und in irgendwelchen Felsspalten zurückgelassen sind. Und ich will die alle finden und ich will, dass alles von dir glücklich wird und dass nirgendwo in dir mehr jemand weint oder schreit.
Ja.
Und das hat mir einfach die Liebe Gottes nochmal erfahrbar gemacht. Das war für mich,
ja.
Also da sehe ich schon diese Hiob-Dynamik.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir nochmal kurz überlegen, warum das so ist und warum es auch im gewissen Sinne notwendig ist. Also ich wollte kurz dann nochmal dem vorausschicken, dass es ja schon so ist, dass jetzt viele Menschen, die sich jetzt mit spirituellen Dingen beschäftigen, auch jetzt hier viele hier zuhören wahrscheinlich, auch auf einer gewissen seelischen Ebene, also ohne jetzt, dass es jetzt irgendwie arrogant klingen soll, sondern einfach nur rein neutral beschrieben, in gewissem Sinne schon eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben, sagen wir mal so. Also es sind jetzt bestimmt auch viele dabei, die jetzt nicht unbedingt ganz neue Seelen sind, die erstmal, sondern da gibt es schon sowas wie so eine Weisheit oder wie so ein Wissen, wie es eigentlich sein sollte, warum ist es nicht so. Das heißt, so eine gewisse Seelenreife ist ja bei den sehr vielen Menschen, die sich jetzt gerade im spirituellen Bereich beschäftigen, schon vorhanden. Und die Frage ist halt, warum reicht das nicht aus? Weil auf der Seelenebene gibt es ja diese Erkenntnisse schon. Wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Es gibt Engel. Die Natur ist spirituell. Alles ist von Gott erschaffen. alles ist lebendig, alles hat Bewusstsein und so weiter. Das ist ja schon was, wo die meisten, oder wo viele Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die jetzt spirituell sind, sagen, ja, das stimmt, das weiß ich auch auf tiefster Ebene. Aber warum müssen wir trotzdem durch diese Sachen jetzt gehen? Aus dem einfachen Grund, weil wir sollen halt wirklich voll verkörperte Wesen sein. Weil wenn wir nur Seelenwesen bleiben würden, dann wären wir halt einfach nur sowas wie geistige Engelwesen. Aber das ist nicht das letzte Ziel der Evolution. Das Ziel ist jetzt für uns, dass wir halt voll hier reinkommen. Alles, was gebrochen ist, darf in die Heilung kommen lassen. Und dann aber auch mit dem Ziel, vollkommen schöpferische Wesen zu sein. Also wirklich so wie vollständige Menschen, die auch wirklich mit allem schöpferisch sein können. Also auch mit der Natur, mit der ganzen Umwelt. Also da nur ganz kurz, das wird eine vollkommen neue Art dann von Leben sein, wo dann auch praktisch so Sachen, jetzt zum Beispiel Umweltverschmutzung oder irgendwelche komischen Sachen, das wird dann letztendlich alles gar nicht mehr geben, weil der Mensch halt so eingebettet ist, dass er wirklich ganz schöpferisch und ohne dieses gefallene und abgetrennte Element auch in der Natur leben kann. Es wird keinen Krieg mehr geben. Es wird diese ganzen Sachen einfach nicht mehr geben. Und weil wir wissen, dass es das wert ist, erklären sich halt Menschen auf Seelenebene in gewissem Sinne auch bereit, okay, ich gehe jetzt da durch, um mitzuhelfen, dass das halt irgendwie auch möglich sein kann. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch für alle anderen, auch für die nach mir kommen, für alle Seelen, die nach mir kommen auf die Erde, für alle Menschen. Weil eben dieser Zustand von diesem Leid irgendwann auch nicht mehr sein soll. Das ist ja auch unerträglich, sich das immer wieder wahrzunehmen, was es jetzt alleine an Leid gibt auf der Erde. Und wenn man sich vorstellt, das wird immer so bleiben, dann wird man wirklich denken, Gott wäre ein ganz bösartiger, kalter Diktator oder ignorant oder was weiß ich, so ein Sadist. Das wäre ganz furchtbar. Aber weil Gott ja gerade nicht so ist, braucht ja einzelne Menschen, die halt sich bereit erklären, okay, ich gehe da durch, ich nehme einen kleinen, ganz kleinen Teil davon auf mich, von diesem Gesamtding, um mitzuhelfen, dass irgendwann alles dann in die Heilung geführt wird und dass es dann auch erledigt ist, ein für alle Mal irgendwann.
Ja, das berührt mich.
Und Jesus ist halt unser Vorläufer. Da war es halt praktisch Gott selbst, der gesagt hat, ihr könnt das nicht alleine, ich komme selbst und zeige euch, wie das geht. Fange selbst an und nehme erstmal den Hauptbrocken halt selbst auf mich und führe den halt durch diese Tiefe durch den Schmerz, durch diese absolute Verlorenheit. Er hat ja sogar gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Führe ich durch und dann auch durch die Auferstehung. Also nicht nur sozusagen durch so eine Art spirituelle Auferstehung, wie so ein Yogi, der dann plötzlich erkannt hat, alles ist eins oder so, sondern der auch wirklich seinen eigenen Körper physisch wiederhergestellt hat. Jede einzelne Zelle, weil das Grab war ja dann leer. Es ist ja nicht so, dass er praktisch dann nur spirituell seinen Jüngern erschienen ist nach der Auferstehung.
Mit Körper.
Sondern er hat ja, sein Körper ist dann irgendwo verrottet, sondern er hat seinen eigenen Körper wieder aufgenommen, hat alles wieder ins Leben zurückgeführt. Jede einzelne Zelle, jedes einzelne Atom von seinem Körper. Deswegen gibt es ja auch dieses Grabtuch von Turin, wo man diesen Abdruck so von ihm sieht, wie so eine Art Negativ-Foto, weil das darin war er eingewickelt und dann kann man so erahnen, was das für eine unglaubliche Energie war, die sich ja noch da abgespielt hat. Da wissen die Leute heute noch nicht, wie das zustande kam.
Dass sich sein Gesicht praktisch in so ein Tuch dann abgedrückt.
Ja, genau, als ob das so eine Art fotografisches Bild wäre. Dass da sagen sie, das sieht aus, wie als wäre das irgendwie so wie so durch Radioaktivität geschehen, weil keiner kann genau erklären, wie das passiert ist. Dann sieht man, was das auch für eine enorme Energie war, die dann praktisch so zum allerersten Mal gezeigt hat, was passiert, wenn das Spirituelle, das Physische wirklich vollkommen transformiert, vollkommen wieder aufhebt, hochhebt in diese ganzheitliche Welt. Und das ist halt, er hat halt praktisch so eine Art Template, Vorlage geschaffen. Und wir können das jetzt auch als Unterstützung halt nutzen für uns. Und deswegen ist der Hiob eigentlich im Grunde auch so eine Art Vorläufer von diesem Jesusweg. Der hat praktisch schon mal so, wo die Menschen oder der Autor, der das geschrieben hat, auch schon da so mal so reingegangen ist. Wie ist dieser Weg? Weil damals war auch schon klar, der Weg muss durch diese Tiefe führen. Mhm. Und der Jesus hat es dann halt sozusagen vollendet in sich selbst. Mhm. Und das ist halt auch ganz wichtig, halt auch immer dann wieder auch zu betonen, dass es halt eben nichts mit individueller Schuld zu tun hat, dass praktisch jetzt das praktisch dann heißt, du bist selbst dran schuld, dass es dir so geht. Und das ist einfach der Zustand. Natürlich haben wir auch individuelle Schuld, wir machen natürlich auch manchmal Sachen falsch oder verletzen Menschen auch bewusst oder so. Aber das Grundding ist wirklich einfach immer dieser Zustand der Menschheit an sich.
Und dieses tiefste, unerlöste Trauma in jedem von uns.
Was wir alle mitbekommen durch unsere Kindheit. Und ich meine, wenn ich kurz nochmal bei mir, ist es halt auch diese ganz tiefe frühkindliche Ebene, wollte ich noch kurz anreißen. Und ich konnte halt deswegen auch so gut helfen, weil ich halt im Grunde schon ein paar Jahre früher das halt hatte. Und zwar 2016 war das, wo ich halt durch diese ganz tiefe Ebene plötzlich aufgebrochen ist in mir. Ich hatte schon als Kind, habe ich gemerkt, dass ich halt das irgendwas, also zumindest als Jugendlicher, als ich halt mit Drogen ein bisschen zu tun hatte, ist schon so ein bisschen mal so Sachen aufgebrochen, hatte ich dann so Panikattacken, da habe ich dann gemerkt, ah, irgendwas ist in mir, so eine ganz tiefe Leere, so eine ganz tiefe Panik, Terror und so. Und dann habe ich dann dann war ich in der Primärtherapie, wo ich auch schon mal drüber gesprochen habe, wo ich dann gemerkt habe, ah, das kommt auf dieser tiefen frühkindlichen Ebene. Da habe ich gemerkt, ah, meine Mutter war ganz, auch innerlich wie abgeschnitten, war irgendwie so depressiv auch, konnte nicht wirklich zugewandt sein, dann auch vor allem auch nicht während der Geburt, war in so einer starre Panikzustand. Auch danach hatte ich nie das Gefühl, ich konnte irgendwo hin, wo es irgendwie Wärme gibt, wo irgendwie jemand einen annimmt. Deswegen hatte ich auch ein ganz negatives Menschenbild erstmal. Das hat sich in meiner Jugend jetzt nicht ausgeprägt, weil ich habe dann einfach das alles vollkommen abgekapselt und habe nur noch auf meine spirituellen Ressourcen zurückgegriffen, die ich ja zum Glück hatte von vorher. Also ich wusste schon irgendwo, dass es diese spirituelle Ebene gibt, und habe dann einfach nur noch daraus gelebt erstmal und habe dann deswegen auch, war ich immer auch recht positiv und kreativ und so auf einer gewissen Ebene. Auch wenn mein Körper selbst innerlich vollkommen abgeschottet und in diesem vollkommenen Freeze-Zustand halt war. Ja, und dann...
Wie ging das bei dir los? Ja, das war eigentlich gab's schon, so ein Event?
Ja gut, das war so ein Moment, wo ich mich wegen irgendwas ganz stark plötzlich geschämt habe. Ich weiß nicht mehr, also da habe ich dann irgendwas gemacht habe, was moralisch, wo ich mich plötzlich so verkommen gefühlt habe. Und das war irgendwie so stark plötzlich, dass es wie so ein Kanal aufgebrochen hat, wo dann plötzlich dieser ganze Terror aus dieser Kindheit halt plötzlich so rausgekommen ist, ausgebrochen ist. Und du weißt ja noch, da hatte ich dann plötzlich dieses, wie nennt man das? Dieses
Nesselsucht.
Nesselfieber oder dieses Ding, wo ich dann plötzlich so vollkommen rot war.
Der ganze Körper war voll, ja.
Und dann habe ich ja noch mehr Angst bekommen, weil ich ja immer schon Angst hatte, dass irgendwas mit meinem Körper nicht in Ordnung ist. Ich bin ja auch ein Luftzeichen, ich bin Wassermann. Deswegen, ich bin kein Erdzeichen, deswegen ist meine Beziehung zum Körper immer ein bisschen von... Naja,
Misstrauen
ist eigentlich das richtige Wort geprägt.
ich weiß noch, dass in der Phase, ich weiß nicht, ob das dann danach oder vorher war, wo du praktisch jede Woche irgendeine andere Krankheit im Sinn hattest und überlegt hast, ob du die haben könntest, genau, und immer wieder was Neues.
Also jedenfalls, da kam halt dann dieser Terror auf und dieses Nessel-Dings hat dann so, glaube ich, so 3 Wochen, dann ist es wieder abgeflaut, hat mir zum Beispiel auch geholfen, dass du dann erzählt hast von dieser Frau vom Eckhart Tolle. Nee, das hast du erzählt von dieser Frau vom Eckhart Tolle, dass sie das auch mal hatte, diese Kim Eng oder wie die hieß.
Ja.
Dass sie dann gesagt hat, ja, da will sich einfach nur irgendwas lösen. Und das habe ich dann so gehört, habe gedacht, ja, Moment, das ist es. Dann habe ich versucht, es mir ständig im Gedächtnis zu behalten. Und es hat mir dann geholfen, aus dieser Angst rauszukommen, dass irgendwas ganz Schlimmes halt passiert. Da will sich einfach nur etwas lösen. Das war dann so mein Mantra in der Zeit. Das hat mir dann geholfen, darüber hinwegzukommen. Aber diese tiefe Terrorebene hat wirklich dazu geführt, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich vollkommen abgetrennt gefühlt habe. Und zwar wirklich also es hat dann wirklich fast 3 Jahre gedauert, bis es dann wirklich graduell wieder so war, dass ich mich wieder einigermaßen normal gefühlt habe. Also ich konnte dann zum Beispiel nicht mehr wirklich alleine spazieren gehen. Ich bin dann, wenn ich mit dem Hund rausgegangen bin ich halt wirklich nur gerade hoch bis kurz vors Gartentor, eine ganz kleine Runde, weil ich mir Angst gehabt habe, ich falle so sprech wieder zusammen. Ich kann nichts mehr machen. Und so, und da hab ich wirklich nichts mehr gehabt von dem, was ich wusste über Gott und so weiter.
Und es war ja auch so, dass Das habe ich, glaube ich, damals auch nie richtig verstanden, weil du zuerst da durchgegangen bist, durch diese Tiefe. Und ich war, glaube ich, auch am Anfang noch ein bisschen blöd, auch dir gegenüber.
Ja, du hast tatsächlich manchmal gesagt, stell dich nichts an.
Es war echt, da war ich noch auf diesem spirituellen Trip und dachte, hey, komm, wir machen Energiearbeit und dann, du musst es anders sehen. Und ich habe dann... ich habe dann praktisch auch immer versucht, wenn du in diesem Terror warst, dich so aufzuheitern oder abzulenken. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man nicht machen soll. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nichts funktioniert, ja, keine Technik, keine Inspiration, keine Ablenkung. Und dann habe ich, wo ich neben dir saß, ich glaube im Auto, wo wir irgendwo hingefahren sind, habe ich einfach gedacht, okay, ich fühle jetzt einfach mal rein bei dir, was ich da wahrnehme. Und was ich da wahrgenommen habe, war so schrecklich und so tief und so archaisch, wie so eine verlorene Welt fast schon so. Ja, also wie so eine ganze Dimension der Angst, Dimension des Terrors, Dimension der Verlorenheit.
Das ist halt das Baby. Das ist halt immer so universal. Das ist wie so ein ganzes Universum von Terror, von Angst, weil das Baby hat ja keine andere Möglichkeit, die Welt einzuschätzen.
Genau. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, oh, das ist eine andere Kategorie, das ist eine andere Ebene. Und dann habe ich versucht, immer einfach nur da zu sein.
Und das habe ich dann auch, glaube ich, auch irgendwann gesagt, weil wenn wir dann zum Beispiel einkaufen waren, bitte versucht nicht, weder mich aufzuhalten noch mich zu ermutigen, versucht einfach nur, mich ruhig still zu sein und mich wahrzunehmen. Und sobald du das gemacht hast, ging es plötzlich besser.
Ja.
Und das ist ganz erstaunlich, weil warum ist das so? Warum geht es dann besser, wenn man einfach nur weiß, jemand nimmt einem wahr? Naja, aus dem einfachen Grund, weil genau das war, was mir halt damals gefehlt hat. Das hat mich halt einfach niemand wahrgenommen. Und einfach nur das Wissen, ah, da ist jetzt jemand ruhig und nimmt einfach nur mich wahr, das war schon so hilfreich. Und das ist einfach ganz erstaunlich, finde ich, auch jetzt, wenn ich das jetzt erzähle, weil das ja eigentlich, da könnte man ja eigentlich sagen, dadurch, dass jemand nichts gemacht hat, hat er mir geholfen. Aber so ist es ja nicht ganz, aber so im Außen nichts gemacht sozusagen.
Ja, genau.
Aber
nach außen hin sollte ich einfach nur da sein, dich wahrnehmen und nicht dich pushen und nicht irgendwie eingreifen, sondern einfach nur da sein.
Genau, das hat mir dann geholfen. Ja, das ging allerdings dann nach und nach noch besser. Und je weniger Druck ich mir selbst gemacht habe, desto besser ging es. Und wir sind auch immer mehr dann auch zu Christus, haben immer mehr zu Christus gefunden. Das hat mir dann auch geholfen, weil ich halt immer mehr halt auch immer wieder meditiert habe mit dieser Kreuzigung halt einfach. Wie ist es, wenn man wenn man das Gefühl hat, alles ist zugrunde gegangen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, selbst da ist jemand, der einen versteht. Weil er ist da auch durchgegangen, wenn man ganz am Boden ist, halt ganz unten.
Ja, und deshalb, wenn man da durchgeht, kann man eigentlich nur Christ werden, weil die ganzen anderen Gottesbilder, die so, hey, wir meditieren und wir machen es uns schön und wir wollen mehr Licht und Liebe
auch
und so.
Schöne Elemente dabei, wichtige Elemente, auch beim Buddhismus und auch
bei
Sachen.
Aber es fehlt der Anhaltspunkt, okay, aber was mache ich, wenn ich total am Boden bin und wenn ich in dieser Hiobslage bin, also wo... Weil, also das fällt mir jetzt noch im Nachhinein ein, du warst ja vorher immer sehr auch so inspiriert und schwungvoll und hast auch ganz viele Projekte immer gemacht und Sachen gemacht. Und das war ja dann mit einem Schlag, das hast du immer wieder gesagt, ich kann gar nichts mehr wahrnehmen.
Ich konnte keine Bücher mehr lesen, das war auch furchtbar. Ich habe immer auch gern gelesen, ich konnte nichts mehr.
Und der Zugang zu dieser Inspiration und Freude und auch die Sachen schön wahrnehmen können, das war ja in einem Schlag alles weg.
Ja, es war nur noch wie so dieses blanke Terrorfeld, so, was immer mal weniger. Ich meine, ich habe natürlich im Alltäglichen habe ich halt natürlich versucht, alles weiterzumachen. So Essen gekocht, dies und das, im Wohnspazieren. Ich habe natürlich schon im Außen jetzt schon ging es einigermaßen. Aber der innere Zustand war wirklich, ich konnte es halt nur machen, weil ich halt auch irgendwie wusste, Moment, das ist jetzt halt einfach so, ich kann nichts dran ändern. Also versuche ich auch nichts dran zu ändern und dann mache halt einfach weiter, so nach dem Motto.
Und ich glaube, dass Gott es sehr gut eingerichtet hat, dass wir nicht beide gleichzeitig durch dasselbe gegangen sind, sondern du zuerst und dann, als du wieder stabil warst und auch das Gefühl hattest, dir geht es jetzt wieder besser, da bin ich dann eingeknickt und bin durch meine Sachen gegangen. Aber du warst dann schon wieder so ein bisschen aktiver und konntest ja dann auch mit dem Hund wieder spazieren gehen und die Sachen alle wieder machen und warst viel im Garten. Ich weiß dann noch, dass ich dann immer drin war und keine Kraft für gar nichts hatte. Und immer gesehen habe, wie du draußen vorbei und irgendwelche Bäume trägst und irgendwelche Sachen einpflanzt und mit der Kettensäge. Und ich immer nur so, oh mein Gott, wie kann jemand lebendig sein? Wie kann jemand sich bewegen? Wie kann jemand
Aber es ist immer noch nicht so, dass ich das immer machen kann. Also wie gesagt, das ist jetzt einfach wieder besser und das ist auf einer tieferen Ebene, merke ich auch, dass viel mehr Lebendigkeit da ist. Aber das ist noch lange nicht abgeschlossen. Und wir brauchen immer noch beide viel Zeit für dieses innere Regeneration, ja. Ruhe, immer wieder auch phasenweise. Es gibt immer wieder Phasen, wo man merkt, oh, jetzt sind wir eingeladen, ein bisschen mehr im Außen zu machen. Aber dann gibt es auch mehr wieder Phasen, wo man merkt so, nein, jetzt geht erstmal nichts mehr, jetzt muss erstmal wieder ein bisschen.
Ja. Ja. Also ich würde mich schon noch so beschreiben wie ein Haus, wo vielleicht mal schon grobe Sachen bearbeitet wurden, aber es hängen überall noch Kabel aus der Wand und sind halt noch so Teile vom Nervensystem. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch hierher passt. Wo ich jetzt das Gefühl habe, wo ich jetzt dran arbeite oder dran komme, ist wie so eine Art Grundstress. Es ist irgendwie sehr viel angenehmer, finde ich, als an Freeze-Zuständen zu arbeiten, weil es mehr so aktiv ist. Aber das ist wirklich dieser Urstress, wo ich das Gefühl habe, der ist mitten durch mein Nervensystem, gibt es eine Ebene, die war immer in Spannung, die war immer im Kampf, die war immer im Stress. Und jetzt komme ich da langsam hin, dass ich mich da rein entspanne und dann zitter ich am ganzen Körper und merke richtig, wie das sich löst.
Ja.
Aber das ist auch eine Phase von Monaten und Monaten und Monaten, wo man dann langsam näher kommt. Und auch jetzt wird es noch Monate dauern, bis sich das löst.
Das habe ich auch. Und was ich halt auch noch bei mir merke, wenn ich auch jetzt mit der Pri geht, habe ich auch einmal im Monat eine Sitzung, was auch sehr hilfreich ist, mehr ruhig, Schritt für Schritt immer weiter und so. Dass halt einfach ganz viel auch erstmal überhaupt aufgebaut werden muss. Also tatsächlich auch auf dieser Nervenebene, auf dieser ganz tiefen Ebene. Weil so ist es ja so, wenn in der ganz frühen Entwicklung sehr viel traumatische Sachen passiert sind, dann kann sich ja auch das ganze System eigentlich nicht so entwickeln, wie es eigentlich soll. Es ist ja wie so eine Pflanze, die dann so vor sich hin kümmert quasi. Und das muss jetzt alles im Nachhinein auch sich entwickeln. Das und wachsen, sich nachentwickeln, ausreifen, sich stabilisieren. Und auch das dauert ja einfach seine Zeit. Das ist ja wie so ein Prozess, der jetzt dann einfach auch stattfindet, wo ich einfach merke, Moment, ich habe das ja auch tatsächlich auch nie gelernt, jetzt auf dieser tiefen körperlichen Ebene auch zu agieren oder präsent zu sein. Ich war immer mehr jemand, der halt vom Geist her sozusagen gelebt hat. Und das, dann merke ich einfach, okay, das braucht jetzt einfach, das muss auch sich alles nachentwickeln. Und das Tolle ist halt, dass das auch geht.
Mm.
Dass es nicht so ist, dass es dann praktisch wie beim Auto, was kaputt ist, dass sich das nicht von selbst dann plötzlich repariert, sondern dass der Körper sich ja tatsächlich von selbst auch reparieren kann, sobald diese Ressourcen wieder da sind, diese Liebe, dieses Nährende und so weiter.
Und da, finde ich, spürt man dann auch mal Gottes Wirken, dass wenn man den Boden bereitet oder die notwendigen Ressourcen da sind, alles immer Richtung Heilung strebt und alles in die Entwicklung strebt, selbst auf diesen allertiefsten frühkindlichen Ebenen, wo eben manchmal was fehlt, wo der Halt gefehlt hat, wo die Liebe, das Mitgefühl, das Wahrgenommenwerden zum Beispiel einfach nur gefehlt hat, dass sich das alles nachträglich entwickeln kann. Und da hat sich mir auch nochmal Gott offenbart, weil wir denken ja manchmal, ich habe das verpasst, Pech gehabt.
Ja.
Du bist halt jetzt in so einer Familie aufgewachsen, unter den Umständen, auch in dem Zeitabschnitt, wo vielleicht die Sachen auch noch rauer waren oder wie auch immer, Pech gehabt, Chance verpasst. Aber die Liebe von Gott ist ja ewig und nicht Pech gehabt, Chance verpasst, sondern die ist ja ewig. Und dann hatte ich immer das Gefühl, die Menge von Liebe, die Gott mir zugedacht hat, die ich gebraucht hätte, um mich vollständig zu entwickeln, wo ich nur einen winzigen Teil in meiner Kindheit davon annehmen und finden konnte, der Rest von dieser Liebe ist weiterhin da und wartet auf mich. Und Gott ist nicht weggegangen oder hat gesagt, ja gut, aus dir wird halt nichts. Sondern Gott sieht immer noch, du kannst werden, so wie ich dich eigentlich erschaffen habe.
Mhm.
Und in diesem Zusammenbruch, wie wir es jetzt beide auf unterschiedliche Weise auch erlebt haben, oder diesen Hiobs-Momenten, zeigt sich eigentlich Gottes Liebe, die sagt, ich gebe dich nicht auf. Ich weiß immer noch, wer du wirklich bist und wer du werden sollst. Und ich führe dich sogar durch die Hölle, damit du dahin kommst.
Genau. Und der Hiob war ja auch kein vollständiger Mensch am Anfang. Er war halt einfach ein normaler Mensch, sagen wir mal, wie man es heute sieht, so ein Mainstream. Hat alles außen gut gemacht. Aber er war nicht der Mensch, der ja eigentlich auch hätte sein sollen von seiner Schöpfung her. Sondern es war ja auch Teil der gefallenen Welt. Die gefallene Welt, die sogenannte, gibt es ja seit es Menschen gibt. Seit es Menschen gibt, gibt es Schmerz, gibt es Leid, gibt's, also außer im Paradies natürlich, vor dem Fall. Aber dann seitdem gibt es halt einfach immer, und jeder ist halt da involviert und deswegen war der Hiob natürlich auch so und deswegen hat ihn seinen Weg dann halt auch dann dahin geführt, zu diesem vollständigen Menschen. Deswegen wollte ich nur kurz noch was sagen, ein Element, was mir dabei auch immer auffällt, dass man halt auch Vertrauen haben muss einfach an diesen Prozess, gerade auch wenn schlimme Dinge passieren. Also dass man wirklich auch immer guckt, dass man nicht jetzt sofort denkt, habe ich irgendwas falsch gemacht oder was ist jetzt da passiert und so, sondern wirklich auch Vertrauen hat und eher fragt, wo kann mich das hinführen? Was man hört ja manchmal wird ja zum Beispiel in der Traumatherapie-Szene wird ja manchmal immer so gesprochen von Retraumatisierung und so. Und das sehe ich auch immer sehr kritisch, weil ich dann auch manchmal das Gefühl habe, da versteht jemand gar nicht, was jetzt Trauma wirklich ist. Weil Trauma ist ja nicht das äußere Symptom, dass man praktisch retraumatisiert wird jetzt plötzlich durch irgendwas, weil jemand irgendwas gesagt hat, was einen getriggert hat oder irgendwas, sondern Trauma ist ja dieser tiefe innere Zustand. Und ja, manchmal passiert halt was im Außen, wie jetzt ein Unfall oder so, der halt praktisch so was Tieferes dann aufbricht. Aber das Tiefere war ja trotzdem vorher auch schon da auf einer gewissen Ebene. Mhm. Und das ist praktisch kein Rückschritt, sondern das ist einfach nur, dass dann noch mehr halt dann praktisch nach oben kommt. Natürlich soll man das nicht bewusst jetzt Fahrlässigkeit beiführen, man soll immer aufpassen.
Ja, vielleicht kann man ein anderes Wort dafür verwenden und einfach sagen, man macht es dann schlimmer oder so. Wenn man bestimmte Sachen macht, wird der Schmerz noch mehr ausgelöst oder so.
Genau, und das soll man natürlich nicht fahrlässig einfach so machen.
Ja, also wenn man eine harte Technik anwendet oder bei harten Leuten dann so durchgearbeitet wird und dann hat man das Gefühl, all mein Trauma wird irgendwie ausgelöst, aber ich bekomme keine Hilfe,
das zu lösen. Aber du wurdest jetzt zum Beispiel damals in diesem Seminar von da auch nicht retraumatisiert.
Nee, sondern es kam nur sehr viel, sehr schnell zum Vorschein und ich habe mich in dem Moment sehr hilflos gefühlt damit. Ja.
Und wenn man das natürlich weiß,
aber es war ja vorher
soll man immer natürlich dem vorbeugen, dass es halt nicht passiert. Aber man soll nicht dann denken, oh je, jetzt bin ich wieder zurückgefallen. So, das wollte ich nur, jetzt habe ich wieder einen Rückschritt gemacht.
Ja.
Dass man das nicht denkt, sondern immer eher denkt, jetzt kommt noch was auf, wie geht es jetzt von hier aus weiter sozusagen.
Ja, und ich glaube, das ist dann in dem Moment einfach, oder was ich allen Leuten raten würde, die jetzt vielleicht im Moment durch diese Hiobsphase gehen, weil das, was du gesagt hast, ist ja schon so eine Art Ratschlag, den wir mitgeben könnten. Also mein Ratschlag wäre, dir Menschen zu suchen oder Umgebungen zu suchen, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen, Vertrauen zu gewinnen und da durchzugehen, statt panisch zu werden, zu denken, du machst alles falsch oder irgendwas läuft total schief und schnellstmöglichst davon wegzukommen. Weil ich das Gefühl habe, das ist ein Umweg. Das klingt vielleicht erstmal toll.
Oder eine Verzögerung.
Aber letztendlich muss man ja doch durchgehen durch alles. Ne? Und dann macht man halt wieder so eine Schleife und kommt wieder an derselben Stelle raus. Und manchmal ist zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt durch diese tiefe Phase. Vielleicht das Beste und Schnellste, was man machen kann, damit es einem wieder besser geht. Und auch ich fand immer dass ich da so eine Art tiefere Sichtweise habe, das fand ich oft sehr hilfreich in meiner Arbeit mit Klienten, weil wenn die dann manchmal kommen und durch so eine Hiobsphase gehen und mir das dann auch entgegenschleudern mit allem Frust und aller Wut, muss ich dann nicht so, was ist denn los mit dir, sei mal ein bisschen dankbarer und so oder von oben herab, ich kann es gar nicht nachvollziehen, ist doch alles wundervoll, sondern ich kann es mit ganz viel Mitgefühl dann auch halten und auch da sein lassen, erstmal sagen, ja stimmt, so geht's dir gerade, das ist wirklich so ein absoluter Tiefpunkt und die schrecklichsten Gefühle sind da. Oh, so ist es gerade. Und dann können wir zusammen schauen, was macht es besser, was hilft, was bringt uns wieder in so eine gewisse Weichheit, damit Gott wieder arbeiten kann, damit das Leben, die Entwicklung wieder weiterfließen kann. Aber ich habe da nie das Gefühl, ich muss jemanden irgendwie panisch irgendwo rausholen, sondern nur da sein, mich neben den Hiob setzen, im Wissen, dass ich ja auch manchmal der Hiob bin und dann einfach wahrnehmen, so wie du es damals mich gebeten hast, einfach wahrnehmen, da sein, die Ressourcen anbieten und dann geht es von alleine auch wieder weiter.
Ja.
Ja, also verzweifelt nicht, wenn da draußen jemand von euch ist, der sagt, oh je, ich bin in dieser Hiobsphase, ich wünschte mir, ich könnte da endlich rauskommen. Also wir waren beide da auf unterschiedliche Weise drin, auch in unterschiedlicher Länge und jeder von uns natürlich auf seine Weise.
Positive Anmerkung noch ganz zum Schluss, je mehr sich dieses Feld jetzt auf der Erde etabliert von Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, desto stabilisierender ist es natürlich auch alles. Also auch auf einer ganz tiefen spirituellen Ebene, würde ich mal sagen. Mhm. Also je weniger jetzt wir in dieser alten, kalten Welt sind, wie es vielleicht manchmal noch in den 80ern war oder sonst war früher, je mehr jetzt schon dieses Wissen da ist, desto mehr sind wir auch von vornherein schon, können wir darauf zugreifen, auch auf einer ganz tiefen inneren Ebene, desto stabiler wird jetzt alles. Also das merke ich auf jeden Fall.
Ja, genau. Also, ja. Und wir sprechen darüber auch so offen, weil es eben nichts ist, wo man sich verstecken muss oder wo man sich für schämen muss oder was man irgendwie verbergen muss oder was keiner wissen darf. Trauma ist keine Schande in dem Sinn, sondern es ist wirklich etwas, was wir alle in uns tragen, dieser tiefe, verletzte Kern, den wir alle haben, der sich nicht entwickeln konnte oder der so viel Schmerz abgekriegt hat, dass er verkümmert ist. Und dass das ans Licht kommt, ist ein Zeichen dieser Zeit. Dass es ans Licht kommt, in unser Bewusstsein kommt und nach Heilung verlangt, ist genau richtig und ist der Weg nach vorne. Und da können wir uns eigentlich immer wieder auf die Schulter klopfen und auch gegenseitig dann liebevoll uns unterstützen und Mut machen, weil es gut ist für jeden von uns, dass Menschen da durchgehen und dann auch sagen, wow, guck mal, jetzt hat sich so vieles verändert und ich bin so viel entspannter geworden und Gott hat mich auch aus Sachen rausgeholt, aus chronischem Stress oder aus ganz vielen Symptomen, die dann ja auch nachlassen und verschwinden. Es ist kurzfristig schlechter und schlimm, aber langfristig natürlich dann erlösend und bietet uns diesen Vorgeschmack auf das eigentliche neue Leben, was hier entstehen möchte. Darum geht es im Grunde.
So ist es, ja.
Ja, sehr schön. Dann danke ich dir, Matthias, für das schöne Gespräch, dass du den Hiob-Code mitgebracht hast sozusagen und das nochmal ein bisschen dargelegt hast. Wenn ihr Fragen habt zu unserem Gespräch, wie auch immer, ihr vielleicht auch was mitteilen wollt, ihr in der Hiob-Geschichte euch auch irgendwo mittendrin befindet, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Uns interessiert es auf jeden Fall auch, wo ihr gerade steht, was euch gerade so bewegt. Wenn ihr Themenwünsche habt für zukünftige Gespräche, schreibt es alles gerne in die Kommentare. Und dann wünschen wir euch erstmal einen wunderbaren Tag. Alles, alles Liebe und bis bald.